Gut. Habe hier wieder die Bibelstellen für euch. Die könnt ihr dann haben. Ich habe eine Überschrift. Gott ist ein Belohner. Seid ihr meiner Meinung? Ist das wahr? Ist Gott ein Belohner? Wer weiß, wo das steht?
Du.
Ich. Jawohl.
Volltreffer.
Google weiß auch. Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 11, in Vers 6. Eine der ersten Bibelstellen, die man mir beigebracht hat. Und hier steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein
Halleluja.
wird.
Wunderbar.
Oder ein Belohner ist, je nach Übersetzung.
Amen.
Oder eine Belohnung erhalten wird. Ja. So, und da haben wir ein paar interessante Sachen drinnen. Das eine ist, wenn ich Gott nahe, muss ich glauben, dass er ist. Dass er lebt. Dass er existiert. Dass es überhaupt einen Gott gibt. Wenn ich das nicht glaube, dann wird es schwierig, einer Person zu nahen, die gar nicht ist. Und da wollen wir uns gleich einmal eine Gruppe von Leuten anschauen. In Markus 12, 24. Markus 12, Vers 24, und hier steht im Folgende dann: Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Hier sind zwei Dinge drinnen. Erstens, ihr kennt die Schriften nicht. Das sagt er den Sadduzäern. Die Sadduzäer, das waren diejenigen, die zu dieser Zeit die Oberhoheit im Tempel hatten. Also die Sadduzäer beherrschten das Heiligtum der Juden. Sie beherrschten den Tempel in Jerusalem. Sie waren diejenigen, die den Tempel verwalteten. Die Pharisäer, die zweite Gruppe, die war viel größer. Aber die waren unter dem Volk. Ja? Aber die Sadduzäer, die hatten den Tempel im Griff. Und hier sagt Jesus zu ihnen: Erstens, ihr kennt die Schrift nicht. Und dann finde ich es interessant, ihr kennt auch die Kraft Gottes nicht. Also hier sind zwei verschiedene Dinge: Schrift und Kraft. Und dann sagt er: Ihr irrt sehr. Ihr seid völlig daneben. Ja? Und in einer zweiten Bibelstelle, die werden wir jetzt nicht lesen, die habt ihr auf dem Zettel, da hat der Paulus in der Apostelgeschichte seine Probleme mit den Sadduzäern. Und da steht: Sie glauben weder an Geister, noch an Engel, noch an die Auferstehung der Toten. Das haben die alles nicht. Und da sagt Jesus zu ihnen: Ihr kennt die Schrift nicht. Und das ist eine ganz wichtige Sache, um zu wissen, wer Gott ist. Und zu wissen, wie Gott ist. Und zu wissen, wie sein Reich ist, wie sein Wesen ist, wie seine Herrschaft ist, brauche ich die Schrift. Ja? Ich muss die Schrift kennen. Und ich muss das glauben, was die Schrift sagt. Weil ohne Glauben geht's nicht. Und das Zweite ist, ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Da kommt der Geist ins Spiel. Die Kraft Gottes hat jetzt nichts unbedingt mit der Schrift zu tun, sondern mit dem direkten Eingreifen Gottes. Und das hatten die Sadduzäer nicht. Für die war alles irgendwo über den Verstand. Was ist machbar? Was ist real? Was ist logisch? Ja, da bewegen die sich. Und wenn wir hier sehen, Schrift und Kraft, dann erinnert mich das an eine andere Stelle, wo Jesus sagt, Gott sucht Anbeter in Wahrheit und im Geist. Ja, ich glaube, Johannes 4 ist das. Gott sucht Anbeter in Wahrheit und im Geist. Und Wahrheit heißt Schrift und Geist heißt Kraft. Da haben wir das wieder drinnen. Ja? Wir brauchen beides. Wir brauchen Wahrheit und Geist, wir brauchen Schrift und Kraft, ja, damit wir wirklich diesen Weg gehen können, den Gott für uns hat. Und er sagt, weil ihr beides nicht kennt, weder das eine noch das andere, deshalb irrt ihr euch komplett. Obwohl sie noch von Gott geredet haben. Aber eben nur im Rahmen menschlicher Logik, menschlicher Weisheit, menschlicher Machbarkeit, da drinnen hat sich ihr Gott bewegt. Wenn wir aber in den Hebräerbrief reinschauen, denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist. Und zwar so, wie die Schrift es sagt. Er existiert, er ist heilig, er hat alles im Griff. Und wir müssen uns im Glauben ihm nahen. Und das war zum Beispiel das Problem, das Israel hatte. Israel wurde von Gott aus Ägypten geführt und Gott sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Und er brachte sie an diesen Berg. Und dort sagt er dann zu Mose, versammle das Volk, ich will sie zu Priestern machen, das ganze Volk, ich will mich ihnen offenbaren, ich will zu ihnen reden. Aber sie hatten keinen Glauben. Sie hatten Angst. Todesangst. Als Gott sich offenbarte mit Blitzen und mit Donner und mit Stimmen und das muss gewaltig gewesen sein, ja. Da haben die so eine Todesangst gekriegt, dass sie gesagt haben, Mose, Gott soll nicht mit uns reden. Ja. Also übernimm du das. Wir verschüssen uns hier. Du erledigst das jetzt für uns und alles, was Gott dir sagt, das sagst du uns und das werden wir alles tun. Alles, was Gott will. Aber mit mir persönlich reden nicht. Ja? Das ist nicht gut, das ist richtig, aber das ist so. Und darum sind sie dann später auch nicht nach Kanaan hineingekommen. Und als sie es dann 40 Jahre später dann doch gemacht haben, sind sie nicht im Glauben hineingegangen. Und darum sind sie auch nicht zur Ruhe gekommen. Sie waren zwar im Land der Ruhe, aber sie haben die Ruhe Gottes trotzdem nicht erreicht. Und das lesen wir auch im Hebräerbrief.
Weil sie Gott nicht begegnet sind.
Nee, weil sie ihm die Begegnung auch verweigert haben. Ja. Also Gott wollte ihnen begegnen. Sie haben ihm das verweigert. Ja. Also wer Gott nahen will, das ist mal, will ich Gott nahen, dann muss ich glauben, dass er ist. Israel hätte Gott nahen können, er war da, aber ihnen hat der Glaube gefehlt, dann sind sie gleich mal davon gelaufen. Mit der Mose, übernimm du. Und vielen Christen geht es genau gleich, vielen Jüngern Jesu, die brauchen ständig einen Propheten, einen Pastor, einen Seelsorger, sonst irgendjemand, der eine besondere Salbung hat, ein prophetisches Wort hat oder sonst was, sagen, kannst du mir nicht ein Wort von Gott geben? Kannst du nicht mich segnen? Kannst du nicht mir sagen, was Gott will? Hast du nicht irgendwas für mich? Ja? Kannst du nicht mal mit Gott über diese Sache reden, die ich in meinem Leben habe? Weil sie wollen nicht. Weil sie wissen zwar, dass Gott da ist, aber im Glauben ihm nahen. Nee. Ah, machen wir nicht. Ja. Und so der Hebräerbrief sagt, wir müssen Gott im Glauben nahen, dass er ist. Und wenn wir das tun, dann kann es schon mal heiß hergehen. Wenn dann die Gegenwart Gottes kommt im Gebet, der Raum ausgefüllt ist von der Wolke seiner Herrlichkeit. Wow, ich habe Gebetszeiten erlebt, da bin ich echt auf meinen Knien gewesen und hatte den Eindruck, mach jetzt keine falsche Bewegung, Franz, der heilige Gott ist hier. Ja? Da habe ich gezittert. Ich hatte Gebetszeiten, als die dann vorbei waren und Gott unter Anführungszeichen wieder weg war, dass ich sage, wow, ich habe die Gegenwart Gottes überlebt. Ich lebe noch. Ja? Also das ist schon. Und die Sadduzäer, die sind dem aus dem Weg gegangen und haben gleich mal alles gestrichen. Da gibt es alles nicht. Ist alles nur Humbug. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Dass er wirklich ist. Dass er existiert. Dass er da ist. Und dann kommt der zweite Punkt. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ja. Gehen wir mal in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25, ich glaube von Vers 4. Nee, Vers 24. Matthäus 25, Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Also hier ist jemand, der nahte sich Gott. Ja, das ist ein Gleichnis, ne? Da geht's ja um Gott. Und er nahte sich und er hatte von Gott etwas empfangen. Und jetzt rief ihn der Herr und sagt, okay, was hast du denn gemacht damit? Und er sagt, Herr, ich wusste, du bist hart. Und ich habe Angst vor dir. Also der wusste, oder er war überzeugt, weil wir wissen ja, dass Gott so nicht ist, aber er war überzeugt, wenn ich hier irgendwas falsch mache, dann kriege ich eine drauf. Dann gibt's Haue. Dann gibt's Ärger. Und Belohnung gibt's sowieso keine. Die können wir vergessen. Mein Herr ist hart. Der sammelt, wo er nicht gesät hat. Der erntet, wo er nicht ausgestreut hat. Der tut nichts, aber er will. Und er will jetzt was von mir. Und damit ich keinen Ärger krieg, gebe ich ihm das zurück, was er mir gegeben hat. Aber ich tue nichts damit, ich will es nicht verlieren. Und so sind auch viele mit Gott. Sie vergessen, wenn sie Gott nahen, Hebräerbrief wieder, Gott ist ein Belohner. Sie sehen keine Belohnung. Ich lebe heilig, ich lebe in all den Offenbarungen und Erkenntnissen, die ich habe, ich versuche gut zu sein, ich versuche meinen Charakter zu verändern, ich versuche christlich zu leben in der Gesinnung Jesu, ich versuche dies und jenes, aber sie vergessen ganz, es gibt ja eine Belohnung, wenn ich mich Gott nahe. Nicht nur Strafe, nicht nur Ärger, nicht nur Korrektur, nicht nur Gericht, all diese negativen Dinge, sondern wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Oder ein Belohner ist. Oder dich belohnen wird, je nach Übersetzung. Dieser Mann hier, der hatte keine Ahnung, dass er eine Belohnung kriegt. Dieser Mann hier, der sah nur Ärger, der sah nur Strafe, nur Gericht. Dass er eine Belohnung kriegt, das war für den ein Fremdwort. Und darum hat er Angst gehabt. Ja? Und das war auch das Problem Israels. Sie hatten Angst, sie sahen nicht, dass sie eine Belohnung kriegen. Sie dachten, Gott will sie töten. Ja? Darum sind sie davongelaufen. Gehen wir zu einem positiven Beispiel in Jesaja, Kapitel 38. Jesaja 38, von Vers 1 bis Vers 5. Und das ist eine hochinteressante Geschichte. Weil hier werden die Naturgesetze auf den Kopf gestellt. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und als Bestätigung ging die Sonne nur rückwärts. Also die Sonne ging rückwärts. 15 Treppen auf irgend so einer Sonnenuhr, ja, ging das Ding. Also er hat da die Naturgesetze verschoben. Ja. Außer Kraft gesetzt eigentlich. Hiskia wird ja als ein Vorbild im Glauben auch dargestellt, ja. Und als Hiskia hörte, er soll sterben und der Herr ihm das ja auch noch ankündigt, also da war ja eine Beziehung zwischen Hiskia und Gott. Gott sagte ihm, Hiskia, pass auf, bereite dich vor. Nicht einfach so von jetzt auf gleich. Nee, ich gebe dir Zeit. Und der Hiskia fing an zu beten, sagte, Herr, ich hab doch. Und so weiter. Und du weißt es. Und da sagt der Herr, okay, Hiskia, ich gebe dir noch 15 Jahre. Also Hiskia suchte den Herrn. Und er wusste, er kriegt eine Belohnung. Er wusste, da ist ein Gott, der lebt. Da ist ein Gott, der Gebete hört. Da ist auch ein Gott, der Wunder tun kann. Da ist ein Gott, der auf mich schaut. Da ist ein Gott, der mich segnet. Da ist ein Gott, der etwas für mich tut. Weil er hätte ja diesen Glauben nicht gehabt, dass Gott es tun kann und tun will. Hätte er nie in dieser Art und Weise gebetet. Wozu? Aber er hatte den Glauben. Gott kann mich weiterleben lassen und wenn ich ihn bitte, dann will er das vielleicht auch. Dann ändert er das auch. Ja, so, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Das wusste Hiskia. Er hat direkt mit Gott geredet. Und dass er ein Belohner sein wird. Und die Belohnung, die Hiskia bekam, waren 15 zusätzliche Lebensjahre. Er hat etwas gekriegt. Aber das war nicht das Einzige. Hiskia bekam noch etwas. Und das lesen wir im Jesaja 37. Und das ist eine ganz lange Geschichte, das ist eine Hausaufgabe für euch. Aber ich hole drei Verse raus. Und ihr kennt die Geschichte alle. Jesaja 37, Vers 1 bis Vers 36. Und da steht im Vers 1. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Hier ist Jerusalem belagert und der Feldherr, der draußen steht vor dem Tor, der hat dann was gesagt zu ihm. Und das, was er da hörte, der Hiskia, das hat ihn so niedergedrückt, das hat ihn so beschäftigt, das hat ihn so rumgetrieben, dass er ins Haus des Herrn ging. Er musste zu Gott. Er konnte nicht anders. Er muss zu Gott gehen und hat auch noch ein paar Leute zu Jesaja, dem Propheten, geschickt. Und vom Propheten kam dann auch ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes, ein Wort der Auferbauung, ein Wort der Rettung. Und ich denke, das hat ihm mal ganz gut getan. Aber dann ging die Geschichte noch weiter. Und zwar in Vers 14. Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er hinauf ins Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus und der Herr und Hiskia betete zum Herrn. Also nachdem das erste vorbei war, ist, was dieser Feldmarschall vor dem Tor gesagt hat mit lauter Stimme, kam ein Brief von diesem Feldherrn und in diesem Brief standen ein paar Dinge drinnen. Und der Hiskia war wieder völlig am Boden zerstört. Und er nimmt diesen Brief, geht ins Haus des Herrn und legt ihn dem Herrn hin. Und dann betet er. Und was er betet, das könnt ihr dann alles lesen. Das mache ich jetzt nicht, das wäre zu viel. Er sagt, Herr, guck dir das an, was die hier sagen. Aber ich weiß, du bist ganz anders. Du hast alles im Griff. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Ja? Und so. Und was passiert? In Vers 36, da zog der Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle tot, lauter Leichen. Und der Sanherib, der König von Assur, ging nach Hause. Aber jetzt müssen wir uns die Dimensionen vorstellen. Da stehen 185.000 Leute. Und das Lager war ja noch größer. Die anderen, die aufstanden, haben das gesehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte Jerusalem zur Zeit Hiskias 6.000 Einwohner. Mehr waren es gar nicht. Und vor diesem Stadttor stehen über 200.000 Leute. Da kann man sich schon mal vorstellen, dass der Hiskia hier die Krise kriegt. Und sagt, hey, das können wir vergessen. Hier brauchen wir gar nicht anfangen zu kämpfen. Aber er nimmt den Brief, legt ihn dem Herrn hin und betet zum Herrn. Und das Gebet habt ihr ja da auch in diesem Kapitel. Und dann spricht der Herr zu ihm und sagt, pass auf, ich regle das. Und am nächsten Tag, ein einziger Engel, 185.000 Tote. Ein einziger Engel. Jesus am Kreuz, was hat er gesagt? Wenn ich den Vater bitte, wie viele Engel kriegt er? Eine Legion. Engel würde der Vater mir senden. Eine Legion sind 6.000. Hier war nur ein einziger. Ein Engel. Und es war nicht mal ein Gabriel oder ein Michael oder so, dann würden die Namen dort stehen. Es war ein ganz normaler Engel, der hier durchs Lager ging. Ja. Und 185.000 Tote. Hiskia wusste, Gott existiert. Hiskia kam im Glauben zu Gott. Er wusste, ich kann zu ihm kommen und ich darf zu ihm kommen und er hört mich, er gibt mir. Ja. Und er erlebt hier eine Rettung. Ich kann mir vorstellen, die haben im ganzen Nahen Osten darüber geredet. Das war das Gesprächsthema Nummer 1, was hier vor Jerusalem passiert ist. Das war wahrscheinlich im ganzen Assyrischen Reich ein Gesprächsthema. Der Sanherib hat seine letzten Leute, die er noch hatte, ja, keine Ahnung, wie viele das waren, ja, 500 oder 1000 oder 5000 oder 10.000, wir wissen nicht, wie viele noch am Leben waren, aber er hat zusammengepackt, der Sanherib und ist nach Hause gezogen. Er hat gesagt, hey, das können wir hier vergessen. Ja? Und ich denke, das war Gesprächsthema. Aber der Hiskia wusste, ich kann zu meinem Gott. Und wenn ich zu ihm komme, wenn ich ihm das bringe, er belohnt mich, er wird mich belohnen. Und wie hat er ihn belohnt? Mit einem unmöglichen Sieg. Das geht für einmal gar nicht. Aber am nächsten Tag schauen sie raus, alle tot. Und Sanherib packt zusammen und geht nach Hause. Wir haben gelesen, Hiskia, 15 Jahre von Gott geschenkt gekriegt, die Sonnenuhr ist noch rückwärts marschiert. Gott hat sein Gebet erhört. Hebräer 11, wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hiskia wusste, wenn ich ins Haus des Herrn gehe, ich kriege eine Belohnung. Wenn ich zum Herrn gehe, dann kriege ich was. Das wusste er, sonst hätte er es gar nicht gemacht. Und das ist so diese Botschaft heute, die mir so auf dem Herzen liegt, weil mich dieses Wort so berührt hat, als ich das heute gelesen habe, Gott ist ein Belohner. Und ich denke, das Erste, was wir sicherlich glauben, ist, Gott ist. Das wissen wir. Sonst wären wir heute nicht hier, sonst hätten wir nie den Namen des Herrn angerufen. Wir hätten den Heiligen Geist gar nicht, wenn wir das nicht wissen würden, dass Gott ist. Gott lebt, Gott existiert. Und wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Gott ist unser Vater.
Amen.
Und von Jesus haben wir dieses Gebet. Vater unser Vater, mein Vater. Er ist der Schöpfer, er ist auch dein Vater. Und ich denke, damit haben wir überhaupt kein Problem. Und dass wir ihm nahen können, ich denke, da haben wir auch kein Problem. Ich denke, das wissen wir, dass wir im Gebet zu ihm kommen können, dass wir ihn bitten können. Wir hatten ja auch heute diese Fürbittezeit und ich denke, wir beten jeder für sich auch täglich die Dinge und bitten Gott und so weiter. Aber ist uns wirklich bewusst, dass wir eine Belohnung bekommen, dass Gott ein Belohner ist, wenn wir ins Gebet gehen. Hiskia wusste, 15 Jahre wusste er nicht, aber Gott kann mich belohnen. Das hat er gemacht. Und wir haben zwei Geschichten gelesen, wo er das erlebt hat. Ist uns das bewusst? Wir sind in einer ganz anderen Stellung wie Hiskia. Wir sind im neuen Bund. Wir dürfen Gott Vater nennen. Wir sind seine Kinder. Und da gehen wir mit dieser Einstellung zu Gott, dass er mich belohnt. Ja, ich brauche hier eine Heilung. Ist uns bewusst, dass diese Heilung eine Belohnung ist? Ja, ich möchte Erweckung. Ist uns bewusst, dass Erweckung eine Belohnung ist? Herr, ich möchte hier oder da ein Wunder erleben. Das ist eine Belohnung. Ja? Und irgendwo steht ja, Gott möchte unser Gebet erhören, damit wir uns freuen. Ich glaube, im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief steht das. Ja? Und so. Gott möchte uns belohnen. Das muss uns noch viel mehr bewusst werden. Wir beten nicht nur aus Pflichtgefühl oder aus Tradition oder weil es ein Ritual ist oder weil es schöne seelische Gefühle erzeugt, ja, sondern wir dürfen zu Gott kommen mit dieser Gewissheit im Herzen, ich gehe jetzt zu meinem Vater und ich bekomme eine Belohnung. Ich kann mir was abholen. Da kriege ich irgendetwas, kann ich mitnehmen aus der Begegnung mit meinem Vater. Irgendetwas kann ich mitnehmen. Hiskia hat einen Sieg mitgenommen. Hiskia hat eine Lebensveränderung mitgenommen. Ja, Und ich glaube, das ist ein Punkt, der noch mehr in unserem Leben zum Vorschein kommen könnte. Nicht, ich muss jetzt beten oder ich sollte jetzt beten oder jetzt ist Gebetszeit, also mache ich es mal. Sondern, Herr, ich komme jetzt zu dir, ja, und es gibt eine Belohnung. Ich kann mir hier was abholen. Du hast eine Heilung vorbereitet. Du hast eine Gebetserhörung vorbereitet. Du hast ein Eingreifen vorbereitet. Du hast eine Gnade vorbereitet. Du hast irgendetwas jetzt vorbereitet, was hier passieren soll. Ja. Und ich bin schon gespannt, was du für mich hast. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ja, ein Belohner. Und das Zweite, was in diesem Punkt noch wichtig ist, ab und zu haben wir dann so den Punkt, ja, aber ich muss ja im Willen Gottes beten, damit ich belohnt werde. Und ich muss in seinem Willen sein, damit er mein Gebet erhört und hin und her. Ne? Diese Diskussion kennen wir. Ja, dann lasst uns doch hergehen und lasst uns eine Verheißung im Wort suchen. Eine Verheißung, die wir für uns in Anspruch nehmen und sagen, Herr, das hast du gesagt. Ja. Als ich zum Beispiel die Geistestaufe wollte vor 40 Jahren, habe ich alle Bibelstellen über Geistestaufe rausgesucht und gesagt, Herr, hör mal zu, ich lese dir mal was vor. Was hast du gesagt? Ich lese dir mal dein eigenes Wort vor. Und der David sagt irgendwo in den Psalmen, weil du sagst, ich soll dein Angesicht suchen, deswegen suche ich dein Angesicht. David sagt, ich habe hier eine Verheißung, ich habe hier eine Aufforderung, und weil du das sagst, Herr, tu ich's. Ja? Und so lest doch mal die Evangelien, was hat denn Jesus so gesagt, was wir haben können? Was hat denn der Paulus geschrieben, was wir alles haben können? Was finden wir in den Psalmen, was wir alles haben können? Ja, da steht zum Beispiel im Psalm 119, Vers 116, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Dann kann ich doch sagen, ja, ich will jetzt dein Wort lesen und ich will eine Beute. Gib mir eine Beute, gib mir ein Wort. Weil ich habe eine Verheißung. Und wenn ich zu ihm komme, er ist ein Belohner. Und ich habe das Wort. Ja? Oder betet füreinander, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Auch eine Verheißung, wo ich sagen kann, okay, Herr, ich bete jetzt für meine Geschwister in der Gemeinde, ich bete für meine Geschwister, die ich persönlich kenne, ich bete für meine Geschwister in diesem Land, dass sie nicht in Versuchung fallen. Und das ist meine Belohnung, dass sie stehen bleiben, dass ich das sehen darf, wie sie wachsen im Glauben, wie sie stark werden, wie sie weitergehen, wie sie gebraucht werden. Oder eine andere Verheißung, Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das haben wir im Alten Testament und das wird im Neuen Testament wiederholt. Ist eine Verheißung. Wen kennen wir alle? Mit wem haben wir Kontakt? Und dann können wir sagen, Herr, du möchtest, dass diese Person gerettet wird. Und deswegen komme ich jetzt zu dir und ich bete für diese Person. Was ist die Belohnung? Dass die Person gerettet wird. Du kannst dich freuen. Und so gibt's Verheißungen im Wort Gottes, die kannst du suchen. Und dann kannst du sie dir auf einen Zettel schreiben, wenn du willst. Du kannst sie an die Wand hängen. Du kannst sie in deine Geldtasche reintun und in jeder Gebetszeit rausholen und sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir und ich will eine Belohnung. Ich will, dass diese Person geheilt wird. Ich will, dass diese Person gerettet wird. Ich will, dass diese Person die Geistestaufe erlebt. Ich will, dass diese Person ihre Gaben entdeckt. Ich will, dass diese Person neu gesalbt wird durch den Heiligen Geist. Und. Was es da alles gibt. Herr, gib mir diese Belohnung. Ja? Und ich denke, das müssen wir noch viel mehr in unser Leben reinkriegen. Gott ist nicht einer, der uns schlägt und der uns prügelt und der wie ein Polizist ist. Und er erzieht uns, das ist sehr wohl richtig. Wir müssen auch durch schwere Zeiten durch, weil unser Glaube wird geprüft. Was ist unser Glaube? Das, was wir mit unserem Mund bekennen. Das wird geprüft. Ja? Und so. Aber lasst uns vielmehr hinschauen, Gott ist ein Belohner. Und darüber darf ich mich freuen, darüber darf ich begeistert sein. Herr, ich komme zu dir, denn du belohnst mich und du bist mit mir und ihr dürft euch diese Zettel hier mitnehmen und euch das zu Hause nochmal anschauen, mit dem Herrn drüber reden. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir mit dem Herrn über das reden, was wir gehört haben. Ja, nicht nur, okay, der Franz hat es jetzt gesagt, ich sage ja oder nein und das war's für mich, sondern dass ich den Zettel nehme, mir die Bibel stellen und sage, Herr, was ist denn da für mich jetzt wirklich drinnen? Ja? Und dass wir mehr und mehr sehen, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir in den Lobpreis gehen und so weiter. Gott ist ein Belohner. Und das lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Da haben wir diese Verheißung. Er belohnt uns. Amen. Geht es mir ein bisschen lauter? Amen. Ja. Jawohl. Jawohl. Der Herr segne euch. Der Herr sei mit euch. Der Herr schenke euch seinen Frieden. Ja. Und ihr sollt mehr und mehr leben, dass Gott euch belohnt. Amen. Amen.